Schön, euch zu sehen. Wie immer gilt, die Vermehrung passiert im Lobpreis. Irgendwie seid ihr mehr als eben, habe ich das Gefühl. Aber schön, 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 dass ihr da seid. Herzlich willkommen von mir. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich predigen darf und ich freue mich auf den Text, der vor uns liegt. Und wir haben letzte Woche mit einer neuen Predigtreihe angefangen. Wer kann sich noch erinnern, worum es geht? Um die Offenbarung, die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Kleinasien, genau. Letzte Woche haben wir uns ein bisschen das Allgemeine angeguckt und dann angefangen, unsere Nase in deinen Brief an Ephesus reinzuschieben. Und schon als ich von der Bühne runterkam, meinte ich zu Anne, Mist, ich habe einen Punkt vergessen. Also gibt's heute nochmal einen Nachschlag für Ephesus, bevor wir uns in die nächste Gemeinde aufmachen. Und zwar sind es eigentlich zwei Punkte, wo ich heute ganz gerne nochmal reingehen würde, weil ich bei beiden Punkten hinterher Gespräche geführt habe oder Leute mir erzählt haben, jemand war am Gottesdienst und hat mir das und das erzählt und ich dachte mir so, nicht ganz. Deswegen lass uns nochmal reingucken nach Ephesus. Wer seine Bibel mit hat, der schlägt sie doch gerne einmal auf. In Offenbarung 2 geht es los. Ab Vers 1 ist der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Aber wir gucken uns ein bisschen das Ende dieses Briefes an. Und zwar werdet ihr euch erinnern, dass es immer ein Bußwort gibt und dann ein Überwinderwort. Und die beiden wollen wir uns so angucken, auf die bin ich nicht so eingegangen letztes Mal. Lasst uns Offenbarung 2 ab Vers 5 lesen. Da schreibt Johannes durch die Worte Jesu, erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Das ist der Bußruf. Sagt, kehrt um, tut Buße, kommt zurück in die erste Liebe, sonst. Und Jesus sagt, ich werde euren Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Und jetzt habe ich unterschiedliche Sachen gehört. Es gab Leute, die verstanden haben, dass Jesus sich aus der Gemeinde wegnehmen wird. Sie haben verstanden, dass man seine Erlösung verliert und. Also es gab unterschiedliche Sachen, wo es einfach nicht ganz klar war. Und das war der Punkt, wo ich tatsächlich dann nicht mehr näher drauf eingegangen bin. Wenn ihr euch erinnert, der Leuchter an sich repräsentiert, also Johannes sieht Jesus in seiner Vision mit den sieben Leuchtern. Und die sieben Leuchter repräsentieren die sieben Gemeinden, an die er schreibt. Und später sagt er, ich bin wie ein Leuchter, der unter euch steht. Und da haben wir darüber gesprochen, dass wir nur Licht sein können, weil Jesus die Quelle ist. Ja, weil Jesus das eigentliche Licht ist. Und da kamen, glaube ich, so ein bisschen die nicht ganz klaren Gedankengänge vor. Und gerade wenn wir jetzt über die Offenbarung reden, kann ich immer nur sagen, das ist ungefähr das, wie ich es mir durch meine Forschung erklären kann, ob es tatsächlich so ist oder ob Gott sich da noch andere Sachen bei gedacht hat, das müssen wir mit der Zeit herausfinden. Also legt es nicht auf die Goldbarre, sagt meine Pastorin hat es aber so gepredigt, ich predige nach bestem Wissen und Gewissen und nach den Studien, die ich getan habe, aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich jetzt die volle Erkenntnis habe. So wie ich es verstanden habe, geht es darum, dass Gott sagt, hey Freunde, ihr wisst, wie es geht. Ihr habt's verstanden, deswegen kehrt um und tut Buße. Macht es so, wie ihr es wisst. Und wir lesen die Offenbarung. Hier geht es letztendlich auch um Gericht. Es geht auch darum, dass Jesus sagt, Freunde, wenn ihr nicht dahin zurückkommt, dann wird es irgendwann halt auch eine Konsequenz haben, was ihr tut. Und ich glaube, wir wissen alle, dass unser Handeln auch Konsequenzen haben kann. Und in dem Fall, dass er sagt, ich will den Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen, heißt das, die Gemeinde in Ephesus gegebenenfalls halt irgendwann nicht mehr sein wird. Und ich meine, wir sind nicht die ursprünglichen Empfänger dieses Briefes, wir leben ein paar Jahre später und wir wissen, dass die Gemeinde in Ephesus irgendwann auch nicht mehr da war. Ja, die ist irgendwann, hat es nicht geschafft, die ist leider untergegangen, diese Gemeinde. Und davon spricht Jesus hier, dass er sozusagen diesen Platz unter diesen sieben Gemeinden in Kleinasien sagt, hey, wenn ihr euch nicht umkehrt, wenn ihr keine Buße tut, dann kann es passieren, dass ihr als Gemeinde eingeht. Und ich glaube, dass wir Christen Sachen tun können und auf Rufe des Herrn nicht hören können und irgendwann das zur Folge hat, dass man als Gemeinde irgendwie sich zerstreitet, zerfällt und irgendwie seinen Platz nicht mehr halten kann. Da geht es nicht darum, dass wenn wir ab und zu mal komischen Gedanken haben, aus unserer Gnade rausfallen oder so, sondern eben, dass Jesus sagt, hey, ihr wisst es besser, tut doch und das und handelt danach. Ansonsten kann es passieren, dass ihr als Gemeinde irgendwann das nicht mehr schafft, Gemeinde zu sein und in eurer Berufung zu stehen. Genau, so viel zu diesem Bußruf und dem Wegnehmen des Leuchters von seinem Platz. Es geht nicht darum, dass Jesus sich selbst aus der Gemeinde rausnimmt, sondern dass die Gemeinde vergeht. Ja, also so habe ich das verstanden. Ist aber gar nicht so leicht, die Nachforschung. Ganz viele reden um den ersten Teil des Verses in den Kommentarreihen und so und darüber, was mit dem Leuchter ist und so, irgendwie fällt es weg. Ich habe eine spannende Parallelstelle gefunden, und zwar in Zacharia im vierten Kapitel. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Zacharia kennt, aber der hat mehrere Visionen hintereinander und hat echt spannende Unterhaltung mit so einem Engel. Und in dem Kapitel 4, was ich gelesen habe, sagt der Engel immer wieder, und was siehst du? Und in diesem Fall sieht Zacharia, also der Engel sagt, was siehst du jetzt? Fragte er mich, und ich antwortete, ich sehe einen Leuchter aus massivem Gold mit einer Ölschale obendrauf. Auf ihr sind 7 Lampen und jede Lampe hat 7 Röhren an die Dochte, für die Dochte. Und dann erzählt er weiter und der Engel sagt, und? Weißt du, was das bedeutet? Und Zacharia sagt, nein, und der Engel, wie, weißt du nicht, was es bedeutet? Ja, und ich denke immer so, du kommst als Engel und offenbarst jemanden was und dann wunderst du dich, dass die Person das nicht versteht, was das heißt. Jedenfalls erklärt der Engel Zacharia das folgendermaßen. In Zacharia 4 im Vers 10 steht, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie sollen alle an sich an dem freuen, wenn sie den Schluss in Zerubabels Hand sehen. Diese 7 Lampen verkörpern die Augen des Herrn, die in die ganze Welt sehen. Auch da ist, glaube ich, eine große, also ich glaube, auf diese Stelle bezieht sich Johannes dann zurück in der Offenbarung. Und auch das hat was miteinander zu tun, dass diese 7 Lampen, die Zacharia in seiner Offenbarung sieht, diese Augen dann wiederum die Connection sind zu den Engeln der Gemeinde. Ja, könnt ihr dem folgen ungefähr? Nee, okay. Wie kann ich es noch anders erklären? In der Offenbarung benutzt Johannes oder Jesus viele, viele Bilder und viele Dinge aus dem Alten Testament, Bilder, gerade viele von diesen Prophetien. Wir haben darüber gesprochen, dass die Apokalypse eine Literaturform war, die auf eine bestimmte Art und Weise eben auch eine Prophetie zum Ausdruck gebracht hat. Und wir finden eben sehr ähnliche Schreibweisen eben in Büchern wie Zacharia, Daniel und Esra und so weiter. Heißt, von dem Grundbild bezieht er sich jetzt auf das, was Zacharia sieht, auf die Lampen. Da geht es dann um Zerubabel und um den Eckstein, den Zerubabel legt und letztendlich auch die Vollendung des Tempels bringt. Und er sagt, hey, in die Welt hineingucken, die sind, die Wächter sind und die wahrnehmen, was um sie herum passiert. Bei so textbasierten Predigten bin ich persönlich immer in diesem Zwiespalt von, was brauchen wir alles, wie kann ich das ungefähr erklären, was ich lese, und ich merke dann immer, ich komme an, jetzt ist die zweite Predigt, ich habe angefangen tiefer zu buddeln und denke die ganze Zeit, das ist überhaupt nicht ausreichend. Ich müsste mir eigentlich ein Jahr Zeit nehmen und das tiefgehend zu studieren, um nur ansatzweise zu verstehen, was es bedeutet, um euch das dann zu erklären. Also ich stehe selber auch nur da mit dem, was ich in so einer Woche halt mir erarbeiten kann und denke so, oh, es gibt bestimmt noch viel mehr, um das gut zu verstehen. Aber alleine diese Connection zu finden und zu sehen, wow, es hat viel mehr Facetten als nur, ich nehme den Leuchter weg. Und das macht es für mich ganz arg spannend. Aber um auf Ephesus zu bleiben, es geht darum, dass er eben ihnen sagt, Freunde, tut Buße, tut es so, wie ihr es am Anfang getan habt, oder es könnte passieren, dass ihr als Gemeinde es nicht schafft. Und sie haben es leider tatsächlich dann auch auf lange Sicht nicht geschafft. Das zweite ist das Überwinderwort. Und da steht in der Offenbarung, wer siegreich ist, dem werde ich Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. Auch da war die Überlegung, genau, das waren nur meine zwei Rückrufe auf Ephesus. Ich würde ja sagen, gibt es dazu noch Fragen, aber wenn wir damit jetzt anfangen, kommen wir heute nicht mehr zu Pergamon. Wer dazu Fragen hat, kann beim Kaffeetrinken hinterher auf mich zukommen und ich versuche so gut wie möglich Rede und Antwort zu stehen. Aber wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, geht es diese Woche um Pergamon. Haben wir alle schon mal gehört? Ich nenne die Predigt keine Kompromisse. Und du kannst mal gleich die Karte nochmal jetzt anwerfen. Wir haben uns das letzte Mal schon angeguckt, sieht man nicht so gut mit dem Licht, glaube ich. Da unten ist Patmos, das ist die Insel, auf der Johannes sitzt, als er die Offenbarung bekommt. Und er fängt mit Ephesus an, das ist sozusagen das, was am nächsten dran ist vom Patmos. Und wenn ihr dann die Bibel lest in ihrer Chronologie, dann geht er sozusagen im Uhrzeigersinn einmal dann drumrum. Also nach Ephesus kommt Smyrna, Pergamon und so weiter. Und wir springen jetzt über Smyrna rüber und gehen leicht zu Pergamon. Wir halten uns nicht an den Uhrzeigersinn, den Johannes schlägt, sondern Smyrna kommt dann nächste Woche bei Melli. Die verbindet das mit Philadelphia, also da springen wir wieder über zwei Gemeinden. Also, nur dass ihr es wisst, auch da, so clever, er schreibt die Briefe und es macht so einen Schlupp, Uhrzeigersinn einmal drumherum. Also wir gehen hoch nach Pergamon, bisschen in den Norden von dieser Halbinsel in der heutigen Türkei und gucken uns einmal die Stadt an. Pergamon haben wir alle vielleicht schon mal gehört. Und da fand ich jetzt ganz persönlich die Verbindung recht interessant. Als Berliner denke ich ja, Pergamonmuseum, sind wir als Kind schon drin gewesen, habe ich viel Zeit verbracht, kenne ich. Ich habe auf dem Pergamonaltar schon rumgesessen und Sekt mit hohen Politikern getrunken und so. Habe ich meine Erfahrungen im Pergamon. Wir hier in Pforzheim haben mittlerweile die Ausstellung, die im Pergamonmuseum war, mit dem großen Zylinder, die ist jetzt hier bei uns im Gasometer. Ja, also auch wir haben ein Stückchen Pergamon bei uns. Ob wir darauf jetzt so stolz sind oder nicht, können wir nach der Predigt überlegen. Aber wenn es euch mal richtig interessiert, worum es in so einer ehemaligen Stadt geht, über die in der Bibel berichtet wird, dann nehmt euch doch einen Ausflug und geht ins Gasometer und guckt euch Pergamon mal tiefer an. Da werdet ihr mehr erfahren, als ich euch sagen kann. Ich habe es diese Woche in der Vorbereitung leider nicht mehr geschafft. Ich dachte, Mensch, so eine Art Betriebsausflug, aber vielleicht hinterher. Vielleicht kann ich das ja noch als Betriebsausflug abrechnen, wenn ich nach meiner Predigt gehe. Aber es ist bestimmt spannend, sich das mal anzugucken. Pergamon war über 400 Jahre lang Hauptstadt von Kleinasien durch unterschiedliche Sachen. Und eigentlich ist es erstaunlich, weil Pergamon liegt nicht am Meer, liegt an keiner großen Handelsstraße und ist Ephesus und anderen Meeresstädten deutlich unterlegen gewesen, was den Handel angeht. Und trotzdem war sie die bedeutende Stadt für so lange Zeit. Und zwar, und das finde ich echt ganz spannend, sie haben tatsächlich auch Handel betrieben. Sie waren eine sehr reiche Stadt, weil sie einen Führer hatten lange Zeit, der hat Bücher geliebt. Und der hat eine große Bücherei aufgebaut. Da waren eine Zeit lang über 200.000 Bücher in dieser Bibliothek von Pergamon. Und der wusste, dass in Alexandria eine noch größere Bibliothek gibt. Und er hat den Leiter aus der Bibliothek in Alexandria angeschrieben, hat gesagt, willst du dich der Bibliothek den Rücken kehren und zu mir kommen und meine Bibliothek leiten und weiter aufbauen? Als die Ägypter das mitbekommen haben, dass sie den Typen abwerben wollten, haben sie den aus seinem Amt enthoben. Ich weiß gar nicht, ob sie den umgebracht haben oder nicht. Jedenfalls hatte das für Pergamon zur Folge, dass sie keinen Papyrus mehr aus Ägypten geliefert bekommen haben. Die haben einen Exportstopp für Pergamon gemacht. Und jetzt standen sie da, hatten einen buchliebenden Leiter, aber nichts mehr, worauf man schreiben kann. Dreimal dürft ihr raten, was sie erfunden haben. Das Pergamentpapier. Also, durch die Erfindung des Pergamentpapiers hat Pergamon großen Reichtum bekommen. Aber das war gar nicht das, was das Große war, sondern sie waren das große kulturelle Zentrum. Sie waren der Ort, wo die großen Religionen zusammenkamen, wo die große Tempelanlagen waren. Und zwar ist es auch echt eine coole Stadt. Es liegt wie in so einer kleinen Senke. Unten ist die Stadt und mitten in der Stadt steht so ein großer Hügel. Und obendrauf war diese kulturelle Anlage mit dem steilsten Theater, was es in der Antike gab, könnt ihr bestimmt sehen, wenn ihr ins Gasometer geht, ja? Wo irgendwie 20.000 Leute drinnen sitzen konnten und so, und das alles ohne Lautsprecher, unglaublich. Und die vier großen Tempel standen da drin. Und das Spannende ist, dass Jesus bzw. Johannes an Pergamon schreibt und sagt, ich weiß, wo ihr seid. Mir ist bewusst, wem ihr ausgesetzt seid. Und er schreibt, ihr seid da, wo der Teufel zu Hause ist. Und das ist eine echt krasse Aussage. Man sagt auch, dass der Pergamonaltar der Ort ist, wo der Teufel wiederkommen wird. Und ich dachte immer, na, der eine Pergamonaltar, jetzt habe ich mittlerweile festgestellt, dass es vier gibt und es ist nicht ganz eindeutig, welcher von den Vieren es ist. Einer gehört dem Zeus. Und den ist auch der, den die meisten kennen. Das ist der Pergamonaltar, der in Berlin im Pergamonmuseum steht. Da gibt es mittlerweile Debatten, ob man den nicht zurückgeben sollte. Aber eben auf diesen Treppen saß ich und habe mir schon große Reden angehört. Meine Mutter hat mich vor Angela Merkel blamiert. War super. Nehme ich sie einmal mit zu so einer Veranstaltung. Naja, sie hat es nur witzig gemeint. Also das ist der Zeus-Altar, der steht in Berlin im Pergamonmuseum. Das ist der, den wir kennen. Aber sie haben eben auch die Athena, die Dionysus angebetet und auch ein Gott, der wird hier mit Asklepios benannt, aber mit einem anderen Wort ist es auch Aesculap. Und das ist dieser Ärztestab, den man kennt. Und zwar war das so eine große Heilstätte, dieser Tempel. Das war, wenn du in Kleinasien gewohnt hast und deine Ärzte wussten nicht weiter mit dir, dann haben sie dich nach Pergamon geschickt, zu diesem Altar oder zu dieser Kultstätte. Und das war ja wie so eine Art großes Krankenhaus. Und da haben die Priester versucht, dich jetzt durch die Macht dieses Gottes zu heilen. Und die hatten so große Tunnel, wo sie die Patienten reingelegt haben. Die haben sie durch Medikamente in so eine Art tiefen Schlaf oder Trance versetzt und von oben kamen die Priester und haben durch so Lichtschächte dann runtergesungen oder so. Und an anderen Stellen, wenn die in diesem tiefen Schlaf waren, dann haben sie Schlangen losgelassen. Und die Schlangen sind so über die Menschen so rübergekrochen und rumgekrochen und sollten jetzt Heilung bringen. Und da kommt dann eben auch dieses Bildnis mit den Schlangen um den Stab. Ich dachte immer, das kommt aus der biblischen Geschichte, ne? Bei Mose, wo die Schlangen um den Stab sind, wenn du sie anguckst, werden sie heil. Das hängt natürlich alles in der Antike mit bestimmten Vorstellungen zusammen, aber man geht eben davon aus, dass dieser, wie heißt der, Eskelab? Ich krieg's nicht hin, ihr wisst es, was ich meine, dass dieser Stab eben von diesem Tempel in Pergamon abstammt. Und es gibt dann eben auch entsprechend die Meinung, dass das dann wiederum der Altar ist, wo der Teufel wiederkommt, von wegen Schlange, Teufel, Paradies. Ihr kriegt die Verbindung hin. Also eine heiße Stadt, in der wirklich viele Religionen, viele Sachen, Kaiseranbetung und so alles zusammenkam. Und mittendrin sitzt eine Gemeinde. Und an die schreibt Jesus durch Johannes. Und das lesen wir uns einmal durch. Und zwar steht es in Offenbarung 2 ab Vers 12. Ich lese es euch einmal vor. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon. Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. Ich weiß, dass du in einer Stadt lebst, in der sich der große Thron des Satans befindet. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen. Auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Bileam sind. Der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und Unzucht zu treiben. So duldest du in deiner Mitte solche, die der Lehre der Nikolaiten folgen. Kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Wer bereit ist zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Auf dem Stein wird ein neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn hält. Wieder mal kurzer Abschnitt, ist viel drinne. Und ich möchte euch daran erinnern, wie dieser Aufbau von diesen Sendschreiben einzeln sind, dass es immer in 7 Teile aufgeteilt ist, dass es immer dieses Schreiben an den Empfänger gibt, Schreibe an den Engel in, ja, dann immer den Sender, dass Jesus sich so vorstellt, wie es für die Gemeinde dann wichtig wird. Johannes hat am Anfang eine Vision von Jesus, wo alle diese Teile drin vorkommen, die er dann einzeln nimmt, um sich den Gemeinden zu präsentieren. Das dritte ist meistens ein Lob, sagt, hey, ich sehe, das habt ihr gut gemacht. Bei 7 Gemeinden gibt es aber leider nur 5 Lobs. 2 Gemeinden kriegen nicht wirklich ein Lob ab, beziehungsweise die eine kriegt so ein halbes Zugeständnis, aber richtiges Lob ist es auch nicht. Und dann kommt der Tadel, ich habe aber gegen dich. Aber auch da sind es 5 von 7 Gemeinden. 2 Gemeinden kriegen kein Aber, und das sind die 2 Gemeinden, die Melli uns nächste Woche näher bringen wird. Und zwar Smyrna und Philadelphia. Smyrna ist die verfolgte Gemeinde, Philadelphia ist die evangelistische Gemeinde. Dann kommt ein Bußruf oder ein Mahnruf mit einer Verheißung. Ja, tut dies, kehrt um, tut Buße, sonst passiert das und das. Dann kommt ein Überwinderwort, das ist meistens nach dem Weckruf, aber ihr versteht es, wo er sagt, hey, die überwinden, die siegen, die es schaffen, denen gebe ich das und das. Und dann eben der Weckruf, wer bereit ist zu hören, der höre. Und da gucken wir uns jetzt Pergamon eben mal stückchenweise an. Es fängt natürlich mit dem Empfänger an, wo drin steht, schreibe diesen Brief an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Auch da habe ich mich hinterher mit einigen Leuten unterhalten und habe nochmal versucht, mehr zu erforschen. Aber auch das ist etwas, was nicht so leicht ist, tatsächlich rauszufinden. Da müsste ich wahrscheinlich mich mal in eine sehr viel größere Bibliothek begeben, als die ich in meinem Büro habe. Und zwar habe ich gesagt, das Wort Angelos, was verwendet wird, kann eben auch Bote bedeuten oder aber Verantwortlicher für die Gemeinde. Ich habe letzte Woche gesagt, es ist wahrscheinlich, dass der Brief an den Verantwortlichen der Gemeinde gegangen ist. Aber halt meistens mit Engel übersetzt wird. Jetzt habe ich mich mehr damit beschäftigt, mehr auch mit dem, was ich so im Hinterkopf habe. Und da muss ich mich ein bisschen revidieren. Es kann natürlich sein, dass es an den Verantwortlichen geht, aber ich glaube, dass es hier tatsächlich um ein himmlisches Wesen geht, weil dieses Wort, so sehr es eben auch mit Bote oder sonst wie ausgelegt werden kann, finden wir in der Bibel tatsächlich nur im Zusammenhang mit himmlischen Wesen. Und ich glaube auch, dass Gemeinden einen Engel haben können, dass es auch eine geistliche Welt gibt und geistliche Verantwortung für Gemeinden und dass Gott da jemanden hinstellt. Und er sagt ja auch, die 7 Sterne in meiner Hand, die ihr seht, das sind die 7 Engel, die vor meinem Thron sind und das sind die Engel der Gemeinden. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es hier tatsächlich darum geht, schreibe dies dem Engel der Gemeinde. Und da kommen wir zurück auch auf diese Augen aus Sacharja, die in die Welt sehen, das sind die Verantwortung tragen in dem Moment für die Gemeinde im geistlichen Sinne. Und eigentlich wäre es mal spannend herauszufinden, was der Engel unserer Gemeinde ist. Und gerade in so einer Gegend wie Pergamon kann ich mir auch gut vorstellen, dass Gott eben auch zum Schutz seine Engel und seine Armeen dahinstellt. Deswegen würde ich persönlich mittlerweile auslegen, dass diese Worte tatsächlich als erstes an den Engel der Gemeinde gerichtet ist, in dem Sinne der spirituellen Verantwortung für die Gemeinde. Aber was es tatsächlich ist, müsst ihr letztendlich Jesus fragen. Werden wir dann irgendwann mal erfahren. Interessant ist eben auch der Sender, Jesus, der sich selbst vorstellt, und zwar der, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt. Und alleine mit dieser Einleitung hat die Gemeinde in Pergamon garantiert gewusst, worauf Jesus hinaus möchte. Die Regierenden der Stadt, ein Verantwortlicher einer Stadt, konnte das Recht haben, das Schwert zu führen oder eben nicht. Und der, der das Recht hatte, das Schwert zu führen, der hatte das Recht zu urteilen und entsprechend das Schwert einzusetzen. Also der durfte bis zur Todesstrafe über Dinge urteilen. Heißt, dieses Schwert ist ein Zeichen des Gerichtes. Und Jesus sagt, hey, es kommt aber nicht darauf an, was die Leitenden in deiner Stadt für ein Schwert haben, sondern er sagt, ich habe dieses zweischneidige, scharfe Schwert. Aber mit dieser Vorstellung von sich selber werden die Leute in Pergamon gewusst haben, es geht darum, dass Jesus Gericht halten wird. Es wird darum gehen, zu richten und zwischen Gut und Böse eben zu unterscheiden. Heißt, wenn ihr so einen Brief von Jesus bekommt, ja, dann sollten wir anfangen, uns sehr gut selbst zu reflektieren und zu überlegen, was bei uns so gerade nicht so gut läuft. Aber er fängt erstmal an mit einem Lob und das finde ich eigentlich sehr schön und das ist eine spannende Stelle. Ich werde sie euch nochmal lesen. Und zwar steht da, ich weiß alles, was du tust. Ach, das ist Sardes. Hier ist Pergamon. Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich das große Thron des Satans befindet. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet worden ist. Er sagt, hey, ich weiß, wo du bist. Ich weiß, du sitzt in Umständen, die echt herausfordernd sind. Du sitzt in einer Stadt, wo es rund geht, wo so viele Religionen sind. Und in der Zeit war die Christenverfolgung für Pergamon schon gar nicht mehr so stark. Sie wurden relativ akzeptiert als Religion. Was aber nicht akzeptiert worden ist, war die Exklusivität der Religion. Dass sie gesagt haben, wir glauben nur an Jesus und wollen uns nicht vor anderen Göttern neigen. Das war ein echtes Problem. Das fanden sie nicht gut, die anderen Menschen in Pergamon. Und das war auch überhaupt nicht die Kultur, weil man hatte so alles und man konnte das auch alles irgendwie anbeten. Und dass man nur eine Religion und einen Gott hat, das gehörte da einfach nicht dazu. Und Jesus sagt, hey, ich sehe das. Ich sehe das, dass du in so einer Situation sitzt. Ich sehe, dass du unter Einflüssen stehst, die es dir echt schwer machen. Und trotzdem bist du meinem Namen treu geblieben. Trotzdem hast du dich geweigert, von dem abzuweichen, was in meinem Wort steht. Und ich glaube, das ist wie ein riesen Ritterschlag. Das ist ein Lob, das Pergamon nicht zu schnell überlesen sollte. Und das ist auch ein Lob, was wir vielleicht nicht zu schnell überlesen sollten, wenn es für uns gilt. Ja, auch wir sitzen, glaube ich, in einer Welt, die extrem Einfluss auf uns nimmt und wo es nicht immer leicht ist zu wissen, was hat jetzt gerade wirklich Einfluss auf mich? Wovon bin ich geprägt? Weil man erkennt oft gar nicht seine eigene Prägung, bis man Menschen mit anderen Prägungen trifft, sag ich mal. Und Gott sagt, hey, ich sehe das. Ich sehe das, wo du sitzt. Ich sehe das, welchen Herausforderungen du entgegensiehst. Und dann, und das finde ich eigentlich fast noch unglaublicher, nennt er jemanden beim Namen. Er sagt nicht nur irgendwas, sondern er sagt, hey, mein treuer Diener Antipas. Und es ist relativ selten, dass Jesus so über eine Person spricht, sie heraushebt, sie namentlich nennt und sagt, hey, das war mein treuer Zeuge. Und das Wort für Zeuge ist das gleiche wie für Märtyrer. Und in der Zeit hat ganz oft das eine das andere bedeutet. Wenn man Zeuge Gottes war, war man eben auch ganz schnell Märtyrer. Und er sagt, hey, ihr habt euch auch nicht erschüttern lassen, abbringen lassen, als sie Antipas vor euren Augen umgebracht haben. Und dann sagt er als Lob, hey, richtig gut. Einerseits mein treuer Zeuge, richtig gut, toller Mann, Antipas, behaltet den im Gedächtnis. Und er sagt, hey, trotz all dieser Sachen, trotz dieser krassen Herausforderung, seid ihr dran geblieben. Und das ist richtig, richtig gut. Großes Lob von Jesus. So, aber, es kommt ein Aber. Direkt darauf fußt dann sein Tadel. Und zwar schreibt er, und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Biliam sind, der Balak zeigte, wie er vom Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und Unzucht zu treiben. So duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Wir alle wissen um die Geschichte mit Biliam, brauche ich ja nicht ausführen. Kennt ihr die Geschichte von Biliam?
Lieber doch.
Ja, lieber doch ausführen. Okay. Also, müssen wir an das Anfang vom Buch. Und zwar steht das, du kennst, ja gut, dann kannst du in dem Moment eine Runde abschalten, wenn du es kennst. oder du kommst nach vorne und erzählst sie uns. Also, 4. Mose ab Kapitel 22 ungefähr. Lesen wir, dass Balak eben die Israeliten angreifen möchte und kommt da irgendwie nicht so richtig durch. Und er ruft nach Biliam, er lässt Biliam holen, damit Biliam die Israeliten verflucht. Biliam kriegt relativ schnell mit, dass das nicht so gut funktioniert und dass Gott das Volk nur noch mehr segnen möchte und nicht fluchen möchte. Und dann kommt vielleicht die Stelle, die ihr vielleicht kennt von Biliam, und zwar setzt er sich auf seinen Esel und reitet doch zu Balak. Und der Herr möchte ihn aufhalten und stellt ihm einen Engel in den Weg. Biliam sieht den aber nicht. Wer sieht den Engel? Der Esel. Und was macht der Esel?
Der bockt.
Und was macht er dann? Der redet. Der fängt an, zu Biliam zu sprechen. Ist mir auch noch nicht passiert. Bisher nur bei Shrek gesehen mit dem redenden Esel. Aber Biliam, ich hoffe, der war nicht ganz so nervig bei Biliam, der Esel. Also Gott stellt mehrmals einen Engel in den Weg, um Biliam aufzuhalten. Der Esel sieht ihn, sagt, hey Biliam, guck mal, da steht jemand. Und Biliam fällt eigentlich in sich zusammen und sagt, oh, anscheinend will Gott mich aufhalten, was tue ich hier eigentlich? Alles schön und gut, lange Rede, kurzer Unsinn, er geht irgendwann doch zu Barak, versucht das Volk Israel zu verfluchen und er redet, aber seine Worte werden verändert und alle Flüche, die er versucht auszusprechen, werden direkt in Segensworte umgeändert. Also das, was er versucht zu sagen, was seine Zunge formt, es kommt was anderes als Audio aus seinem Mund raus. Und Balak ist darüber ganz schön angeärgert und findet das blöd. Und er will doch jetzt unbedingt die Israeliten verfluchen. Und Biliam sagt, hey, ich habe da noch eine Idee. Lass sie doch, die Malekiten, lass doch die netten jungen Damen in das Lager von den Israeliten rein und lass sie ihr Ding machen. Und die können ja, also, ne, wenn Männer beschäftigt sind und so, ne, könnte man da nicht. Und es gibt auch ganz tolles Götzenfleisch, was man essen könnte. Und das würde ja die Armee garantiert schwächen. Hat leider tatsächlich funktioniert. Bis hin, dass irgendwann der Phinehas, heißt er, glaube ich, sieht, wie jemand eine nette junge Dame mit ins Lager bringt und in sein Zelt geht. Und er sagt, nee, jetzt reicht's mir aber. Nimmt seinen Speer, rennt den beiden hinterher und macht so eine Art Schaschlik aus den beiden. Und ich glaube, man muss schon ganz schön viel Kraft und Wut haben, um zwei Menschen auf einen Speer draufzukriegen. Das jedenfalls bricht dann den Fluch und danach geht's den Israeliten wieder besser. Was halt das Spannende ist, ist eben diese Verführung hin zu Unzucht und Götzendienst. Und dann sagt Johannes in der Offenbarung, Und genauso duldest du Leute mit eben diesem Geist des Biliams, und zwar die Nikoaliten. Und über die haben wir auch schon in Ephesus gehört. Auch die Leute in Ephesus hatten damit ein Problem. Nur war in Ephesus das Lob, dass sie die gehasst haben, wie Jesus sie hasst, und sie ihnen keine Chance in der Gemeinde gegeben haben. Die Gemeinde in Pergamon hat es leider nicht geschafft. Sie dulden Leute von dieser Lehre bei sich. Und wenn man die Wortforschung, ich habe sie jetzt nicht mitgebracht, aber die beiden Worte, die beiden Namen, sowohl Biliam als auch Nikolas, um den es da geht, wenn man das guckt, bedeutet es beides das Gleiche. Und sagen beide die gleichen Namen, einer auf Griechisch, einer auf Hebräisch, um diese Verbindung dieses Geistes darzustellen. Fand ich ganz interessant, habe ich euch jetzt nicht näher mitgebracht. Aber es geht eben um diese Verbindung. Und zwar sagt er, auch sie verleiten dazu, das Götzenfleisch zu essen und Unzucht zu treiben. Und das ist eben diese große Sache, die dann eben angekreidet wird im Pergamon, dass sie zwar einerseits dem Glauben standhalten und einerseits sagen, nee, wir sind Christen, aber dass sich halt so bestimmte Lehren und so bestimmte Irrglauben so in die Gemeinde einschleichen. Und die Nikolaiten, man geht davon aus, dass dieser Nikolas, von dem das kommt, dass der einer von den 7 Diakonen waren, die in der Apostelgeschichte bestimmt werden. Und dass der irgendwann Heretiker geworden ist, also nicht richtig vom Glauben abgefallen ist, aber Sachen so nicht so richtig, richtig verstanden hat. Und der ging davon aus, dass Gnade ja da ist und man sehr locker mit dieser Gnade des Herrn umgehen kann. Heißt, wenn ich Gnade bei Gott habe, kann ich so ein bisschen alles tun, was ich will. Ich habe ja Gnade bei Gott. Und der ging davon aus, dass sozusagen der Geist ja heilig ist und dass es egal, was mein Körper tut. Heißt, ich kann alles essen, was ich will, ich kann mit ihm rumschlafen, wie ich will. Und die waren bekannt dafür, wirklich sehr ausschweifend zu sein, sehr über Bord zu gehen, eben sehr viel Unzucht zu treiben, alles zu essen, was ihnen irgendwie unterkam. Und da sagt ja Jesus hier sehr deutlich Sachen gegen. Und er sagt, hey, ihr Leute in Pergamon, ihr habt das irgendwie geduldet. Und ich wette, die Nikolaiten waren nicht die einzigen, die da in Pergamon in der Gemeinde Einfluss genommen haben. Und da ist eben diese große Frage, also dieses, wo ist diese Gemeinde Kompromisse eingegangen? Wo hat die Umgebung, in der sie saßen, die Kultur, die sie geprägt hat, wie weit hat die in die Gemeinde Einzug genommen, ohne dass sie es vielleicht groß bemerkt haben? Weil es ja für sie normal war. Das war eben die Welt, in der sie gelebt haben. Das war, so hat sich eben jeder um sie rum benommen. So hat halt jeder gehandelt. Das hat halt jeder gemacht. Also alle essen halt von dem Opferfleisch, oder jeder geht da in den einen Tempel, bei der Athena im Tempel, da waren irgendwie 2000 oder 20.000 Tempelprostituierte und so, da war halt irgendwie durchgehend Orgie, aber jeder in Pergamon geht da halt mal vorbei, so, ne, und als nächstes gehen sie bei den Christen in Gottesdienst, und das ist eben das, was hier gegen die Gemeinde hervorgebracht wird, dass ihr sagt, hey, ihr seid so unter Einflüssen, dass ihr gar nicht merkt, dass der Glaube, an dem ihr festhaltet, wofür sie eigentlich gelobt werden, doch kompromittiert ist. Dass da doch irgendwie ein Einfluss drin ist, den sie gar nicht so richtig wahrhaben, und dass die Wahrheit und die Reinheit, die Jesus von uns möchte, dass die gar nicht mehr so gegeben worden ist. Sondern sie hatten so viel anderes, was auf sie eingewirkt hat. Herausgehoben wird eben die Unreinheit und das Essen des Götzenopferfleisches. Und das ist erschreckend, weil für mich so dieses Gefühl ist, wie weit sind wir heutzutage auch von unserer Gesellschaft, von unserer Kultur, von dem, was eben jeder macht, so beeinflusst, dass wir gar nicht mitbekommen, wo wir vielleicht von Wahrheit abgehen. Gerade in einer Welt, wo es nicht mehr unbedingt eine Wahrheit gibt. Ja, das ist so der große Stempel der Postmoderne oder Postpostmoderne, wie man auch immer unsere Zeit heute nennen möchte, flüssige Moderne oder wie auch immer, ist, dass meine Wahrheit nicht deine Wahrheit sein muss, und solange meine Wahrheit dich nicht irgendwie klein macht, und so können wir ja alle, also du kennt ihr wahrscheinlich nicht, es gab lange Zeit so ein Bild auf den sozialen Medien von einem Kleid, ein gestreiftes Kleid. Und manche haben dieses Kleid als weiß und gold gestreift gesehen und manche haben das als blau und schwarz gestreift gesehen. Und es wurde sich tierisch darüber gestritten, ob das Kleid jetzt weiß und gold ist oder blau und schwarz oder wie auch immer. Ich habe es angeguckt und für mich ist es auch weiß und gold. Aber sie haben halt irgendwann bewiesen, dass manche Menschen eben dadurch, wie deine Augen gebaut, dass es so sieht und der andere so. Also es war so ein tricky Zwischending. Und irgendwann haben sie sich halt darauf geeinigt, dass beides wahr ist. Für euch ist das wahr und für euch ist das wahr. Was haben wir für gestreifte Kleider in unserer Gemeinde? Für einen ist das eine wahr, für andere ist das andere wahr und wir sagen halt, beides ist Wahrheit. Ich denke so, nee, also Jesus hat gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber eben, man kriegt manchmal nicht so richtig mit, wo bin ich beeinflusst, wo bin ich von meiner Kultur oder so schon so verändert, dass ich vielleicht von dem abschweife, was Gott eigentlich als seine eine Wahrheit in mir und in meiner Gemeinde sehen möchte. Gehen wir gerade noch kurz weiter zum Bußruf. Natürlich wundert es uns nicht, dass Jesus sagt, kehrt um, tut Buße. Und ich glaube, wir werden alle sündigen. Wir wissen, dass wir Sünder sind und wir wissen, dass solange wir in dieser Welt leben, wir nicht perfekt sein werden. Und wir wissen alle, dass Buße das ist, was uns Vergebung bringt. Deswegen überrascht uns das nicht, dass er hier sehr eindeutig zur Buße aufruft und sagt, kehrt um. Guckt, dass ihr diese Unreinheiten auf eine gerade Strecke setzt und dass die Sachen, die nicht von mir sind, dass ihr die rauskriegt. Und da kommt eben dieses Schwert vom Anfang rein, dass er sagt, hey, ich komme und ich werde richten. Wir Christen vergessen es manchmal, dass es irgendwann auch ein Gericht geben wird. Und ja, unsere Namen stehen im Buch des Lebens und ja, du bist gerettet, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Aber es heißt eben nicht, wie die Nikoliten das zwischendurch gemacht haben, zu sagen, na, ich bin ja jetzt gerecht, ich kann ja machen, was ich will, am Ende bin ich ja doch gerettet. Wir kennen jetzt die Wahrheit und Jesus sagt, dann handel auch danach. Dann tu es so. Weil wenn wir ganz bewusst die ganze Zeit so vor uns hinsündigen und denken, ach, ganz zum Schluss kann ich mich segnen lassen und dann geht's wieder. Das gab auch so einen langen Trend. Cornelius? Einer von den Kaisern hat gesagt, okay, ich erkenne es an mit Jesus. Aber ich lasse mich jetzt nicht taufen, damit ich sündigen kann und auf meinem Sterbebett, da lasse ich mich taufen, dann komme ich auf jeden Fall rein in den Himmel. Und das gab es halt dann öfter. Viele dachten sich, ja, gute Idee. Und da sagt Jesus, nee, Freunde. Ja, so funktioniert es halt eben nicht. Und wir müssen immer wieder uns vor Augen halten, es ist Gnade da. Und Gott ist, wir haben Erlösung in ihm. Aber wir müssen immer wieder kommen und Buße tun. Wir müssen immer wieder gucken, uns neu kalibrieren, gucken, bin ich auf dem Weg, lebe ich nach der Wahrheit, lebe ich nach dem, was Gott in meinem Leben möchte. Das Gute ist, wir kriegen seine Hilfestellung, wir kriegen seinen Geist, der uns zeigt, wo er hin möchte mit uns. Aber wir dürfen nicht vergessen, immer wieder ans Kreuz zu kommen. Wir dürfen nicht vergessen, immer wieder zu gucken, wo seine Wahrheit in meinem Leben regiert. Es wird der Moment kommen, wo er richten wird. Und so wie hier die Grammatik geschrieben ist, er schreibt, du wirst in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikoliten folgen, kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Also gegen die, die den Nikoliten folgen. Also er sagt nicht, ich werde hier alle einmal mit meinem Schwert abrasieren, sondern es geht um die Leute, die da aktiv nicht nach seinem Willen leben. Und dann sagt er aber, für die aber, die es schaffen, für die, die überwinden, hat er nicht nur eine Verheißung, sondern zwei. Er sagt, ich habe für euch das verborgene Manna, was im Himmel ist. Wir kennen alle die Geschichte mit Manna, das muss ich nicht erzählen. Es gab eine lange Zeit zwischen sozusagen den Judenchristen und den Heidenchristen und den Juden und den Christen so ein bisschen diesen Kampf oder diese Unstimmigkeit, dass die Juden gesagt haben, sie haben ja noch dieses Manna, was vom Himmel kam. Sie gehen davon aus, dass Jeremia das versteckt hat durch die Bundeslade und dass sie darauf zurückgreifen können für das, was Gott ihnen vom Himmel geschenkt hat. Und wenn Jesus jetzt davon spricht, dass er das verborgene Manna im Himmel ihnen geben wird, heißt es, dass er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das, was wirklich Leben schenkt, was Verheißung schenkt. Und ihr könnt gerne irgendwie auf das zurückgreifen, was Gott damals vom Himmel hat fallen lassen. Aber wirkliche Erfüllung, wirkliches Leben kommt durch mich und das werde ich euch geben. Das ist das, was auf euch wartet. Ewiges Leben durch mich. Er ist das verborgene Manna. Er ist das Brot des Lebens. Und das andere, und auch das ist super schwierig irgendwie richtig rauszufinden, wie gesagt, da brauche ich mal richtig gute Kommentare ein, ist, dass er sagt, ich schenke euch einen weißen Stein, auf dem ein neuer Name draufsteht. Ich habe euch weiße Steine mitgebracht. Und über diese weißen Steine habe ich alles Mögliche gelesen, was davon, das ist, was hier gemeint ist, müssen wir dann noch gemeinsam rausfinden. Aber eine der Sachen mit den weißen Steinen ist, dass damals mit weißen und schwarzen Steinen auch gerichtet worden ist. Sowohl in antiken Gerichtssälen als auch der Hohepriester selber bei den Juden, der hatte so eine kleine Tasche hier vorne in seinem Gewand und da war ein weißer und ein schwarzer Stein drin. Und wenn er gesagt hat, er will Gottes Willen rausfinden, die haben ja oft auch mal Lose geworfen oder so, hat halt blind davon reingefasst, wühlt, einen rausgeholt. Wenn er weiß war, hat Gott Ja gesagt, wenn er schwarz war, hat Gott Nein gesagt. In den Gerichtssälen hatte jeder auch einen weißen und einen schwarzen Stein. Sie haben sich die Gerichtsverhandlungen angehört und hinterher haben sie in die Urne entweder den weißen oder den schwarzen Stein geworfen. Und je nachdem, was mehr Steine hatte, schwarz oder weiß, wurde die Person verurteilt oder freigesprochen. Heißt, wir gehen davon aus, dass der weiße Stein sozusagen den Freispruch und den Zuspruch Gottes symbolisiert. Wir brauchen glücklicherweise nicht mehr in unserer kleinen Tasche zu wühlen, was will mir Gott jetzt sagen, weißer oder schwarzer Stein. Wir haben den Heiligen Geist und ich hoffe, ihr versucht auch mehr rauszufinden über den Heiligen Geist, was Gott zu euch sagt, anstatt mit Steinchen zu spielen. Aber wir gehen davon aus, dass der weiße Stein bedeutet, dass ihr erwählt seid, dass ihr freigesprochen seid. Gleichzeitig wurden zum Beispiel weiße Steine an Athleten verschenkt, die Wettkämpfe gewonnen haben. Und das war ihre Eintrittskarte, um an Theatern oder anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Heißt, der weiße Stein ist auch so diese Eintrittskarte, zu sagen, hey, du darfst mitspielen, du bist dabei, du kommst rein. Und auf diesem weißen Stein, der hier versprochen worden ist, das ist ja nicht nur ein weißer Stein, sondern da steht der Name, ein neuer Name, den Gott uns gibt. Und auch das finden wir öfter durch die ganze Bibel, dass einerseits von neuen Namen die Rede ist, beziehungsweise, dass Gott Menschen, wenn er sie beruft, wenn er sie einsetzt, einen neuen Namen gibt. Josua hieß eigentlich Hoshea. Abraham hieß Abram. Sarah hieß Sarai. Petrus hieß eigentlich Simon. Er sagt, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen wird. Petrus heißt Stein. Und ich glaube, dass Gott, wenn er dich anschaut, dich mit deinem neuen Namen, mit der Berufung sieht, die auf deinem Leben liegt. Und er steht auf diesem weißen Stein drauf. Also ich glaube, dass das der Name ist. Ich glaube, dass der Name, den deine Eltern dir gegeben hat, auch eine Bedeutung hat für dein Leben und für deine Berufung. Aber ich glaube eben auch, dass Gott dir einen neuen Namen gibt in dem, was er in dir sieht und was seine Berufung für dein Leben ist oder was dann in der Vollkommenheit auf dich wartet. Und vielleicht kennst du das schon, vielleicht weißt du ungefähr, was auf dem Stein draufsteht oder du weißt es gar nicht. Dann wäre es auch mal spannend, Gott zu fragen, zu sagen, Mensch, was siehst du eigentlich in mir? Was könnte der Name sein, der auf dem Stein draufsteht? Aber ich finde das eigentlich so ein schönes Bild, mit dem freigesprochen sein, mit der Eintrittskarte, mit der Berufung, die dahinter liegt, dass ich euch eben allen einen Stein mitgebracht habe. Den dürft ihr mitnehmen, den dürft ihr in eure Tasche stecken. Irgendwie pudern die so ein bisschen, das tut mir leid. Guckt, dass ihr euch nicht dreckig macht. Aber würdest du das einmal durch die Reihen schicken? Danke. Ihr dürft euch alle einen weißen Stein mitnehmen als Erinnerung daran. Und ansonsten sagt er eben wieder, wer bereit ist zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagen möchte. Da dürft ihr immer wieder an meinen kleinen Hund denken. Er hat Ohren, er könnte hören, aber die Frage ist immer, wollen wir hören? Oder sind unsere Ohren nur Deko? Hamish wurde gestern in der Hundeschule bespritzt mit Wasser. Das ist immer nur, wenn Hunde sich daneben benehmen, weil er partout nicht hören wollte. Also nicht nur, wer Ohren hat, der höre, sondern wer bereit ist zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Ich habe es mehr oder weniger eben schon mit reingenommen. Aber die große Frage ist natürlich nicht nur, was der Gemeinde in Pergamon gesagt wird, sondern was der Gemeinde in Pforzheim gesagt wird. Und das dürft ihr natürlich gucken, was Gott bei euch macht, was in euch angesprochen worden ist durch die Gemeinde in Pergamon. Aber ich glaube, uns ist eben die große Frage gestellt, was beeinflusst uns? Was ist unsere Kultur, was ist unsere Umgebung, was mischt sich vielleicht bei uns in unsere Reinheit und unsere Wahrheit ein in dieser Gemeinde? Und was sind Dinge, wo wir vielleicht Buße tun müssten? Als Einzelperson oder aber als ganze Gemeinde? Wo sagt Gott, hey, ich möchte eine Wahrheit in euch leben, die gerade nicht da ist? Oder vielleicht, hey, guckt, dass bestimmte Einflüsse um euch herum nicht euch als Gemeinde von dem Weg abbringen, die er für uns hat. Das dürft ihr, wie gesagt, ganz persönlich für euch überlegen, das dürft ihr für uns als Gemeinde überlegen. Aber mir wäre es so wichtig, dass wir immer wieder zurückkommen zur Reinheit, dass wir immer wieder zurückkommen zur Wahrheit und sagen, hey, wir sind eine Gemeinde ohne Kompromisse. Ja, ich sehe die Uhr. Ich höre auf. Ich bete mit uns. Wir werden dann noch ein bis zwei Lieder singen. Und wir möchten gerne schon in dem Lobpreis die Kollekte einsammeln. Heißt, seid nicht erstaunt, wenn euch im Lobpreis plötzlich jemand anstupst und euch das Kollektenkörbchen gibt. Das ist einfach Teil unserer Anbetung, ist Gott auch darin die Ehre zu geben, dass wir ihm das geben, was er uns zuerst geschenkt hat, unseren Reichtum. Amen.